Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Klassik, Pop etc.
Unser Gastmoderator heute, der Schriftsteller Charles Lewinsky. Charles Lewinsky wurde 1946 in Zürich geboren. Als Autor meistert er seit Jahrzehnten jede Form. Romane, Schlagertexte, Hörspiele, Musicals, Sitcoms oder Drehbücher fürs Kino. Davor studierte er zuerst einmal in seiner Heimatstadt und in Berlin Germanistik und Theaterwissenschaften. Als Regieassistent, Dramaturg und Regisseur arbeitete er am Theater, seine große Liebe, wie er sagt. Später machte er Karriere im Fernsehen, wurde Redakteur und Ressortleiter. Seit 1980 ist Charles Lewinsky freier Schriftsteller. Mit seinem Roman Melnitz erlangte er 2006 internationalen Ruhm. Sein Buch Der Halbbart schaffte es 2020 auf die Longlist des Deutschen Buchpreises. Lewinsky ist gewissermaßen das Schweizer Taschenmesser unter den Schriftstellern. Vielseitig und präzise seziert er Facetten seiner Landeskultur. Ebenso breit gefächert wie sein Werk ist sein Musikgeschmack, wie der preisgekrönte Schriftsteller im Deutschlandfunk zeigt.
Thank you.
Das war von Johann Sebastian Bach das Konzert für zwei Violinen, Streicher und Continuo in D-Moll, Bach-Werkeverzeichnis 1043, allerdings ganz anders interpretiert, als Bach es damals geschrieben hat, nämlich von Django Reinhardt Gitarre und den Geigern Stefan Grappelli und Eddie South. Mein Name ist Charles Lewinsky, ich bin Schriftsteller und ich begrüße Sie beim Deutschlandfunk zur Sendung Klassik, Pop etc. Wobei ich gleich sagen muss, mit Pop wird es nichts werden. Das ist eine Musikrichtung, mit der ich mich absolut nicht auskenne. Jonathan Swift ist mir einfach näher als Taylor Swift. Überhaupt bin ich als Präsentator dieser Sendung eigentlich falsch besetzt, weil ich von Musik wenig verstehe. Auch wenn ich beruflich immer wieder sehr intensiv damit zu tun hatte. Ich mag Musik, aber sie hat für mich nicht die Bedeutung, die sie für viele meiner Freunde besitzt. Ich habe kein Musikstück, das ich mir nur anhören muss, um die Erinnerung an ein besonderes Ereignis in meinem Leben hervorzurufen. Ich bin mit meiner Frau mehr als 60 Jahre zusammen, aber ich werde nie zu ihr sagen können, hörst du, mein Schatz, sie spielen unser Lied. Was mich immer fasziniert hat, sind Leute, die die musikalischen Grenzen verschieben, indem sie zum Beispiel, wie eben gehört, Bach als Swing spielen. Ich bemühe mich ja auch beim Schreiben, mich nicht von den vorgegebenen Formen eines bestimmten Genres einengen zu lassen. Als ich ein Teenager war, unterdessen sind meine Enkel im selben Alter, gehörten zu diesen Formationen vor allem die Swingle Singers, die in ihren Interpretationen klassische Musikstücke auf ganz neue Weise hörbar machten, oft völlig ohne instrumentale Begleitung. Für diese Sendung habe ich von ihren brillanten Interpretationen das Stück »Liber Tango« von Astor Piazzolla ausgesucht.
Yeah.
Musik hören ist das eine. Musik machen ist etwas ganz anderes. Meine eigenen Versuche, ein Instrument zu erlernen, sind kläglich gescheitert. Auf der Gitarre habe ich es gerade mal zu 4 Akkorden gebracht, von denen mir E-Moll am besten gefallen hat, weil man dafür nur 2 Saiten drücken muss. Und trotzdem habe ich einmal, als ich als 16-Jähriger per Anhalter in Europa unterwegs war, während Wochen eine Gitarre mitgeschleppt, die ich unterwegs nie ausgepackt habe, einfach weil so ein Instrument zu dem Bild gehörte, das ich als spießiger und übergewichtiger Teenager gern der Welt von mir vermittelt hätte. Einmal, ich war gerade mit der Fähre in England angekommen, fragte mich ein Zöllner, was ich denn da in dieser großen braunen Tasche bei mir hätte. Und weil ich schon als Teenager keine Pointe widerstehen konnte, antwortete ich: "Can't you see, it's a machine gun." Ein großer Fehler. Man soll mit Beamten keine Scherze machen. Es hat mehrere Stunden gedauert, bis ich diese Zollstation wieder verlassen durfte. Dabei sah ich mich in meinen Fantasien mit meiner Gitarre nicht wie der Twist-König Chubby Checker oder wie die Beatles vor einer jubelnden Menge auf einer Bühne stehen. So unrealistisch war ich nicht einmal in meinen Träumen. Aber die klassische Gitarre hätte ich gern beherrscht. Und ganze Konzertsäle hätten mir atemlos zuhören müssen.
Thank you.
hörten Andres Segovia mit der Sarabande aus der Suite Nummer 4 in D-Moll von Georg Friedrich Händel. Noten zu lesen habe ich nie gelernt. Und ich kann einen Klavierschlüssel nur mit Mühe von einem Hausschlüssel unterscheiden. Diese Unfähigkeit wirkte sich besonders negativ aus, als ich in meinem ersten Jahr am Theater einmal als Operninspizient einspringen sollte. Es war Othello von Verdi. Und im ersten Akt hatte ich auf dem Tonbandgerät unter dem Inspizientenpult einen Kanonenschuss einzuspielen, natürlich im exakt richtigen musikalischen Moment. Da mir der Klavierauszug dabei nicht geholfen hätte, habe ich den Chorgesang mitgesprochen und dann gezählt. Seht das Segel, die Galeere, 2, 3, 4, bumm. Weiter kam ich nicht. Denn bei der Hauptprobe hat mich der Regisseur, der zufällig hinter mir stand, wegen erwiesener Unmusikalität rausgeschmissen. Ich war nicht traurig darüber. Für die Oper hatte ich nie viel übrig. Vielleicht, weil mich meine Mutter einmal als kleinen Jungen in eine Vorstellung von Moses und Aaron mitgenommen hatte. Die 12 Tonklänge von Schönberg haben wohl einen bleibenden Schaden bei mir hinterlassen. Und wenn ich an Othello denke, es passt zu mir, dass ich mir damals den musikalischen Ablauf über den Text gemerkt habe. Schon als Teenager haben mich die Texte der Lieder, die ich gehört habe, oft mehr interessiert als ihre Melodien. Und wenn die Texte dann auch noch so brillant waren wie der folgende von Cole Porter, einer der seltenen Komponisten, die ihre eigenen Texte schrieben. Es singt eines der Idole meiner Teenagerzeit, Ella Fitzgerald.
Educated fleas, do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets, do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam, do it, not to mention the Finns, folks in Siam, do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means, do it. People say in Boston even beans, do it. Let's do it. Let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it. Let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it. Let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks him, I know. Why ask if Chad do it? Wait a bring me Shadow in shallow shows. English souls, do it. Goldfish in the privacy of bowls, do it. Let's do it. Let's fall in love.
Was ich als Teenager am meisten angehört habe, waren die Songs aus Kabarettprogrammen, die ich reihenweise auswendig gelernt habe. Und dann habe ich versucht, für das Amateurkabarett, zu dem ich als Gymnasiast gehörte, Ähnliches zu schreiben. Nicht nur als Schüler hat es mich immer mal wieder auf die Kleinkunstbühne getrieben. Für so einen Auftritt habe ich einmal einen befreundeten Komponisten gebeten, eines meiner Gedichte zu vertonen und habe das tatsächlich zur Gitarre gesungen mit meinen bescheidenen 4 Akkorden. Nach der Vorstellung habe ich ihn dann gefragt, wie er mit meiner Interpretation zufrieden sei. Und weil er ein höflicher Mensch war, hat er geantwortet, ich habe gewisse Ähnlichkeiten mit meiner Melodie entdeckt. Georg Kreisler muss an mich gedacht haben, als er in seinem Lied vom Musikkritiker so wunderbar misstönend sang, weil ich unmusikalisch bin. Apropos Georg Kreisler. Er hat viele brillante Lieder geschrieben, aber ich konnte ihm nie ganz verzeihen, dass er nie laut gesagt hat, dass eines seiner erfolgreichsten Werke, Tauben vergiften im Park, gar nicht von ihm stammte, sondern eine Übersetzung aus dem Englischen war. Und darum hören Sie jetzt Edge, nicht die Fassung von Georg Kreisler, sondern das Original von einem anderen meiner Idole, der im Nebenberuf Professor in Harvard war und im Hauptberuf die Zuschauer mit seinen am Klavier gesungenen Liedern begeisterte Tom Lehrer.
I'd like to take you now on wings of song, as it were, and try and help you forget, perhaps for a while, your drab, wretched lives. Here's a song all about springtime in general, and in particular about one of the many delightful pastimes that the coming of spring affords us all. Spring is here, a suffering is here. Life is skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. La 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 doo doo doo. We've gained notoriety and caused much anxiety in the Audubon Society with our games. They call it impiety and lack of propriety and quite a variety of unpleasant names. But it's not against any religion to want to dispose of a pigeon. So if someday you're free, why don't you come with me and we'll poison the pigeons in the park. And maybe we'll do in a squirrel or two while we're poisoning pigeons in the park. We'll murder them all amid laughter and merriment, except for the few we take home to experiment. My pulse will be quickening with each drop of strychnine we feed to a pigeon. It just takes a smidgen to poison a pigeon in the park.
So, jetzt dürfte Tom Lehrer doch auch mal im Deutschlandfunk singen. Auch alle seine Lieder kann ich noch auswendig. Und überhaupt bin ich von der Kleinkunst in all ihren Formen nach wie vor fasziniert. Besonders eng ist meine Verbindung zu zwei verrückten Cellisten, die sich von mir ihre Texte schreiben lassen und unter dem Namen Duo Calva mit ihrem schrägen Humor auf der Bühne Dinge anstellen, die man ihnen auf dem Konservatorium nicht beigebracht hat. Die Welt ist klein, vor allem in der Schweiz, und so war einer der beiden mal der Cello-Lehrer meiner Tochter. Was mich zur Erinnerung an das schönste Cello-Konzert meines Lebens bringt. Meine Tochter war damals ein ganz kleines Mädchen und hatte gerade mit dem Cello-Spiel angefangen. Nun lud die Musikschule zu einem Vorspiel ein, bei dem sie, das wusste ich vom Üben zu Hause, gerade mal ein paar leere Saiten streichen würde. Ich hatte an diesem Tag eigentlich eine Fernsehsendung in Berlin zu betreuen, aber so ein erstes Vorspiel gibt es nur einmal im Leben. Ich bin also nach Zürich geflogen, bin mit dem Taxi zu dem Schulhaus gefahren, in dem die Veranstaltung stattfand, habe mir angehört, wie meine Tochter Schrumm-Schrumm machte, habe ihr gratuliert und bin ganz schnell wieder zum Flughafen und zurück nach Berlin. Ich hätte hier gerne ein Beispiel aus dem Programm des Duo Calva eingespielt, aber manche Dinge wirken nur, wenn man sie nicht nur hört, sondern auch sieht. Deshalb stattdessen ein anderes, sanft kabarettistisches Meisterstück auf dem Cello oder genauer gesagt auf einem Dutzend Celli. Es spielen die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker. Das war natürlich das Thema aus Der rosarote Panther von Henry Mancini. Wieder so eine Grenzüberschreitung zwischen zwei Kulturen. Sowas macht mir einfach Spaß. Ich habe vorhin gesagt, dass die Welt manchmal klein ist. So ist es offenbar nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich. Ausgerechnet in demselben Wiener Kellertheater, in dem meine Jugendidole Kreisler, Bronner und Wehle ihre Lieder sangen, habe ich ein paar Jahrzehnte später ein eigenes Theaterstück inszeniert und dessen Hauptfigur war ein anderer brillanter Liederschreiber, Fritz Löhner, genannt Beda. Heute ist er weitgehend vergessen, aber in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war er ein Star, als Texter von unzähligen erfolgreichen Schlagern und als Librettist von Franz Lehár. Nach dem Anschluss Österreichs ans Dritte Reich wurde er nach Buchenwald deportiert, wo er gezwungen wurde, den Text für das offizielle Lagerlied zu schreiben. Später wurde er, wie so viele jüdische Künstler, in Auschwitz ermordet. Über das Leben von Fritz Löhner wollte ich unbedingt ein Buch schreiben und habe immer wieder vergebliche Anläufe dazu genommen. bis mir eines Tages klar wurde, das ist keine Geschichte für ein Buch, sondern für ein Theaterstück. Das war dann in wenigen Wochen geschrieben und ganz viele Lieder von Fritz Löhner kamen darin vor. Auch das folgende, eine Anmerkung vorher noch dazu. Was Fritz Löhner damals vor 100 Jahren getextet hat, galt damals als Kess. Heute würde man es eher als politisch unkorrekt bezeichnen, vor allem was das Frauenbild anbelangt. Aber ich glaube, beides wäre Löhner völlig egal gewesen. Ihm ging es einfach darum, ein paar wunderbar verdrehte Reime zu drechseln, Sittsamkeit auf Schlitz am Kleid zu reimen. Darauf muss man erst einmal kommen. Es singen die Comedian Harmonists.
Die Geschichte von Frau und die Bar. Ihr gemeiner Fahren war. Hör zu.
Das war die Frau des Potiphar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen.
So Sachen.
Der Gatte aber, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr die kleine Frau bewachen.
Da pfiff sie auf die Sitzankeit und kaufte sich ein Schnitzenkleid und fuhr hinab nach Theben,
um dort sich auszuleben.
Denn Theben ist für Memphis das, was Lausanne für Genf ist.
In der Bar zum Krokodil, am Nil. Verkehrt ihr ganz inkognito, der Josef Gut, der Pharao. Dort tanzt man nur drei Viertel nackt, im Rumba und drei Viertel Takt. Es trifft mit der Geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil. Am Nil, pom pom.
Dem Gatten der Frau Potiphar, dem wurde bald die Chose klar, er ging hinab zu Ramses.
Zu Ramses.
Ich weiß, was meine Gattin macht, sie fährt nach Theben jede Nacht. Tilitila.
Ja, Majestät, da haben sie's.
Da sagte drauf der Pharao, dann machen wir es ebenso, sie sehen, wie doof es hier ist.
Im Restaurant Osiris.
Und geh als Philosophen, wir auf nach Theben schwommen, in der Bar zum Krokodil. Am Nil.
Dann setzen sie sich mit Genuss in den Pyramiden, Omnibus und holen ihn aus nach Theben.
Da gab es Mädchen, drollige, teils schlanke und teils mollige, und süß wie die Zibeben.
Der Gatte der Frau Potiphar besah sich da der Mädchenschar und spuckte auf den Boden.
Der Ramses fragt, wieso denn?
Worauf die alte Schalke,
ich denk an meine Alte.
In der Bar zum Krokodil, am Nil, verkehrt die ganz inkognito, der Josef Mond, der Pharao.
Dort tanzt man nur drei Viertel Nacht. Im Rumbaum reicht unter Tag.
Es trifft mit der Geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil, am Nil.
Eine andere historische Figur, die mich sehr lang beschäftigt hat, war der Schauspieler, Sänger und Regisseur Kurt Gerron, über dessen ereignisreiches Leben ich einen Roman geschrieben habe. Wenn Sie sich seine massige Gestalt vor Augen führen wollen, denken Sie an den Zauberkünstler Kiepert aus dem unsterblichen Film Der blaue Engel. Kurt Gerron war Schauspieler, Sänger und Regisseur. Als Häftling in Theresienstadt wurde er gezwungen, einen Film zu inszenieren, in dem die Hölle des Lagers als Paradies geschildert wurde. Vorher hat er in Berlin in zahllosen Rollen Triumphe gefeiert, den größten davon als Polizeichef Braun in der Uraufführung der Drei-Groschen-Oper. Dabei hatte damals niemand mit einem Erfolg dieses Stücks gerechnet. Ganz Berlin war davon überzeugt, es würde der Flop des Jahres werden. Nicht nur, dass der Produzent Ernst Josef Aufrecht in diesem Fach völlig unerfahren war, Beim Probenbeginn hatte Bertolt Brecht das Stück noch gar nicht geliefert. Carola Näher, die Polly spielen sollte, stieg aus der Inszenierung aus. Peter Lorre tat es ihr nach. Und als es dann schließlich doch noch eine Premiere gab, begann sie mit einer Panne. Die Drehorgel, die Kurt Gerron bei der Moritat vom Haifisch der Zähne hat begleiten sollte, ließ sich nicht in Gang setzen, sodass er a cappella singen musste. Trotzdem wurde die Drei-Groschen-Oper ein riesiger Erfolg und der Haifisch-Song zu Gerrons beliebtesten Lied. Von seiner damaligen Interpretation ist leider nur eine gute Minute erhalten, darum stattdessen eine historische Aufnahme mit einem ungewöhnlichen Interpreten. Der Autor Bertolt Brecht singt selber.
Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mekiser hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäcki-Messer, den man nicht beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kai geht Mäcki-Messer, der von allem nicht gewusst. Und das große Feuer in Soho, sieben Kinder und ein Kreis. In der Menge Mäcki-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
Sie haben gerade etwas sehr Außergewöhnliches gehört, nämlich Bertolt Brecht als Sänger eines eigenen Liedes. Das gibt's nur bei Klassik, Pop etc. beim Deutschlandfunk. Und auch nur hier kann ich einmal über Musik reden, wo doch alle Leute wissen, dieser Charles Lewinsky hat keine Ahnung von Musik. Die intensive Beschäftigung mit einem Thema hat manchmal überraschende kreative Auswirkungen. Bei den Recherchen zu meinem Roman über Kurt Gerron habe ich so viel über die Uraufführung der Drei-Groschen-Oper gelernt, dass mich das Thema zu einer eigenen Arbeit gereizt hat. Aus der Geschichte ist dann kein Buch geworden, sondern ein kleines Musical mit dem Namen »Die Groschenblatt-Oper«. Es spielt am Abend der Uraufführung in einer Zeitungsredaktion, wo der Verriss bereits geschrieben ist und die Zeitungsleute ungeduldig auf den zu erwartenden Skandal warten, der da nicht eintritt. Das Stück ist bis jetzt noch nicht gespielt worden und so kann ich Ihnen hier keinen Mitschnitt präsentieren. Aber da Markus Schönholzer, der Komponist des Musicals, selber ein brillanter Interpret ist, Gerade erst hat er für seine Chansons den Salzburger Stier gewonnen. Sind die Demos, die er für das Projekt erstellt hat, von so hoher Qualität, dass ich Ihnen hier eines davon präsentieren möchte. Es geht um die Vorfreude darauf, endlich wieder einmal einen richtig schönen Skandal zu erleben.
So ein richtig schöner, fetter, theatralischer Skandal. Wo die Fetzen fliegen, dass es nur so kracht. Wo die Trillerpfeifen schrillen, wo was los ist in dem Saal. Es gibt nichts, was einem mehr Vergnügen macht. Und die einen schreien Schande und die anderen schreien Buh. Und sie gehen sich an die Gurgel, das gehört nun mal dazu. Und der Kritiker kann sich die Hände reiben, denn darüber kann man wirklich etwas schreiben.
Schande!
So ein richtig schöner, ausgemachter, deftiger Skandal,
der beginnt mit etwas Glück im ersten Akt.
Und im zweiten Akt geht's weiter und es steigert sich nochmal.
Und im dritten werden die Waffen ausgepackt.
Und die einen schreien
aufhören
und die anderen schreien
aus.
Und dann fliegen schon die Eier und Tomaten durch das Haus.
Und der Kritiker denkt voller Glück, ich habe was zu schreiben für die nächste Nachtausgabe.
Aufhören,
aufhören,
aus!
Es lag an dem Stück und auch an der Regie.
Nein, sowas Belämmertes sah ich noch nie.
Die Schauspieler waren ganz ohne Talent. Zum Glück gab es Krach, denn sonst hätte man gepennt.
Die Musik war zu grell und zu schräg und zu schrill.
Das Bühnenbild schmeißt man getrost auf den Müll.
Das war keine Kunst,
das war Schaumschlägerei.
Es war ein Skandal
und ich war dabei.
So ein richtig schöner, hammerharter, saftiger Skandal, wo man wütet, bis der Vorhang endlich fällt. Wenn man sich dann auch noch prügelt und es endet im Spital,
dann hat man doch was bekommen für sein Geld. Und die einen schreien
Scheiße
und die anderen schreien
Dreck
und die dritten haben eine Buttersäurebombe im Gepäck. Und der Kritiker denkt sich in Reihe 7, das ist endlich mal ein Stück.
Endlich mal ein Stück.
Endlich mal ein Stück, wie wir es lieben.
Zusammen mit Marco Schönholzer und einigen anderen Komponisten habe ich im Lauf der Jahre die Texte zu ein paar hundert Liedern geschrieben. Es war eine Menge Volksmusik dabei, obwohl ich für Volksmusik überhaupt nichts übrig habe. Aber auch ein vegetarischer Metzger kann gute Würste machen. Ich habe sogar mit einem dieser Lieder den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Keine Angst, Sie müssen sich den Titel nicht anhören, des will ich dem Deutschlandfunk nicht antun. Volkstümliche Schlager, wie alle anderen Untaten, verjähren irgendwann. Ich würde die Fähigkeit, Liedertexte zu schreiben, auch jederzeit hergeben, wenn ich dafür einmal im Leben ein Instrument brillant spielen könnte. Aber wirklich, wirklich, wirklich brillant.
Thank you.
Das war natürlich ein Ausschnitt aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi in der äußerst feurigen Interpretation von Nigel Kennedy. In Interviews werde ich immer mal wieder gefragt, ob ich beim Schreiben Musik hören kann. Ich habe damit oft experimentiert und dabei festgestellt, es funktioniert nur mit einer bestimmten Art von Musik, nämlich solcher, die nach ganz klaren Regeln komponiert ist, sodass das Unterbewusstsein beim Zuhören immer schon weiß, was als nächstes kommen wird. Alles andere nimmt die Aufmerksamkeit von dem Text, an dem man gerade arbeitet. Für diese Art von Zuhören und doch nicht Zuhören ist traditioneller Jazz gut geeignet, der bei aller Wildheit sehr ordentlich ist. 8 Takte und nochmal 8 Takte und immer so weiter. Von klassischer Musik haben sich die Symphonien von Haydn in dieser Funktion bewährt. Auch früher Mozart eignet sich gut. In seinen späteren Werken muss man sehr viel aufmerksamer zuhören und kann sich nicht gleichzeitig auf einen Text konzentrieren. Als letztes Musikstück für diese Sendung habe ich eine Aufnahme ausgewählt, bei der man sehr aufmerksam zuhören muss. Es war eine der allerersten Schallplatten, die ich mir gekauft habe. Ich habe sie unendlich oft angehört und mir ist immer noch nicht klar, wie der Takt eigentlich funktioniert und was der Schlagzeuger da treibt. Das war beim Deutschlandfunk Klassik, Pop etc. Mein Name ist Charles Lewinsky und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffe, meine Musik hat Ihnen ebenso viel Spaß gemacht wie mir das Nachdenken darüber. Zum Schluss jetzt also das Dave Brubeck Quartett mit Take 5. Thank you.
Das war Klassik, Pop etc. heute mit dem Schriftsteller Charles Lewinsky. Unser Gastmoderator in der nächsten Woche ist der Oboist François Lelieux. Danke für Ihr Interesse heute, sagt Christoph Schmitz.
Deutschlandfunk.